Syrien. Eine ganze Horde von eifernden Missionaren, ja jenen, die ihren Auftrag darin sehen, den wahren Glauben zu verteidigen, schlachten jene hin, die nicht an ihren Gott glauben. Viele sind brutale, selbstgerechte Mörder. Mit großer Genugtuung und Sicherheit, das Richtige zu tun, geben sie sich das Schauspiel einer Steinigung von einem dieser Abgefallenen. Auch wenn der mörderische Anführer nicht weiß, was wirkliche Freude ist, zeigt sich in seinem Gesicht eine offensichtliche, begeisterte Befriedigung über das Auslöschen des Lebens eines dieser Falschgläubigen. Wie viel Kraft und Aktionismus fließt in diese von ihm gesehenen Reinigungsaktivitäten. Dieser Zyniker ist ein Kämpfer für die Wahrheit, die ihm Rache ermöglicht, wo er beweisen kann, seine Religion ist ihm wichtig, er hat die richtige Religion. Mit diesen Abtrünnigen kann er machen, was er will, nämlich kurzen Prozess. Mit diesen Verrätern seiner Religion wäre Barmherzigkeit das falsche Zeichen. Härte ist angesagt, um endlich Ordnung in die Gesellschaft zu bringen, um seinem Gott zu zeigen, wie sehr er für ihn eifert. Spreche ich jetzt hier von jenen entsetzlichen Erscheinungen, von denen wir tagtäglich lesen, wie es in Syrien zugeht, im Irak zugeht? Perverse Mordlust an Menschen, die anders sind, anders denken. Angstverbreitend, Leben auslöschend, die eigene Selbstgerechtigkeit fütternd, etwas tun, um dann vielleicht einmal von Gott Lob zu erhalten. Ich rede nicht von IS, von Al-Qaida, von Boko Haram oder wie immer sich diese neuen, dunklen, verstörenden Gruppen von mörderischen Banden heute nennen. Ich spreche von einer fanatischen Gruppe religiöser Eiferer, die uns bereits in der Bibel begegnet. Und von einer speziellen Person, die uns, glaube ich, als Bibellesern sehr gut vertraut ist. Ja, es geht hier um einen kämpferischen Anführer, bevor ihn Gott vom hohen Ross stürzte. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führte. Als er aber hinzog, geschah es, dass er Damaskus nahte. Und plötzlich umstrahlte ihm ein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Ihr habt vielleicht schon erkannt, dass ich vorher von Saulus sprach. Er war sich sicher, dass er all diese Schreckenstaten und diese Verfolgungen an den Jesusgläubigen durchführen sollte. Und dass er dachte, sein Gott müsse dafür sein, dass er so agierte. Daher konnte er letztlich auch nur von diesem Gott daran gestoppt werden, so weiterzumachen. Sein rasender Aktivismus wurde von Gott von 100 auf 0 zurückgebremst. Anstatt andere anzuführen, musste er nun geführt werden. Anstatt zu sehen, wie Menschen nun an Christus glaubten, war er blind. Und doch sollte er in Zukunft mehr erkennen als jemals zuvor in seinem Leben. Mitten im Leben, quasi in vollem Galopp, mitten in einer Aktion, wo er sich als Beschützer des wahren Glaubens sah, wurde er gestoppt. Gestoppt von jemand, den er klar hörte, der sich Jesus nannte und von dem er nur sagen konnte, er war Licht vom Himmel. Dieser Saulus sollte sich endlich Zeit nehmen zum Beten, zum Nachdenken, zum Hören. Und zwar auf den wahren Gott und nicht bloß auf einen von Menschen gedachten Götzen. Und da passierte das Erstaunliche. Just genau der, den er verfolgt, der stellt sich in all seiner Verwirrtheit, seiner Gedanken vor Jesus selber. Jesus sprach Saulus bei seinem Ritt ganz persönlich an. Jesus versteckte sich nicht hinter irgendwelchen mystischen Andeutungen. Er sagte klar, wer er war. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus, der sich völlig mit seinen verfolgten Nachfolgern identifizierte. Wer holte Saulus nach dieser wahrhaft umwerfenden Begegnung aus seiner Blindheit hervor? Ich lese weiter, Apostelgeschichte 9, Abvers 11. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Ananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frag im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat im Gesichte einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern bekommen, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Ananias aber ging hin und kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Es war also Ananias, ein Hörender, ein Gehorchender, ein Missionar, der auf Gott hörte und ihm gehorchte. Einer, der seine Angst vor seinem Feind überwand, weil die Liebe Gottes in ihm stärker war als die Angst vor einem Mörder. Ananias war einer, dem Gott einen Auftrag gab und er führte diesen Auftrag auch aus. Dort, wo er war, zu Hause, in Damaskus. Als ich mir diese Geschichte durchgelesen habe, habe ich versucht, das in meine Welt hineinzuholen. Ich schlafe, Gott denkt sich, na, die Heidi ist gut, zu der werde ich mal reden. Heidi, du, da in der Straße, da in dem Bezirk, Straße X, in Hausnummer sowieso, erster Stock, Tür 15, da ist ein Herr Y. Geh zu dem hin, der betet. Gott, was hast du gesagt? Der Herr Y, von dem habe ich in der Zeitung gelesen, das ist ein ganz, ein, ja, sagen wir mal, ein Extremist, was will ich mit dem? Ungefähr so hat Ananias auch reagiert, wie als wüsste Gott nicht, zu wem er ihn schickt. Ich habe mir gedacht, würde ich tatsächlich gehen? Oder würden meine Ausreden, meine Ängste siegen, das zu tun, was ich will und nicht, was Gott selbst mir befohlen hat, zu tun? Heute steht über diesen Gottesdienst das Thema Weltmission. Dazu habe ich immer wieder diesen Text gelesen, den euch Moni vorher auch vorgelesen hat. Den Auftrag von Jesu, dass seine Kinder gesandt werden in diese Welt hinein. Und ja, kurz bevor Jesus zum Himmel auffährt, fasst er das Zentrale zusammen, was er unbedingt möchte, dass es sich seine Freunde einprägen. Nochmal, Apostelgeschichte 1, 6 bis 9. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten und sagten: Herr, du stellst in dieser Zeit das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber, stell mal vor, er steht so da, hey, jetzt wird's wichtig. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Welt. Seine Jünger, so ähnlich wie wir. Was wollen sie aber wirklich wissen? Hier ist Jesus, der bald weg sein wird. Er versucht ihnen zu sagen, was ist mir wichtig? Was fragen sie? Wann wirst du das Reich wieder aufbauen? Jesus antwortet ihnen, Heidi Graf Übersetzung, das geht euch nichts an. Warum so eine Antwort? Worauf würden sie denn achten, wenn sie den Zeitpunkt wüssten? Wir kennen die Geschichte der Christenheit. Wahrscheinlich würden sie dann besonders auf die Umstände schauen, auf die politischen Vorgänge achten. Sie würden wohl ihre ganze Kraft und ihr Rätselraten konzentrieren, irgendwelche Deutungen von bestimmten Vorkommnissen in der Politik, in der Umwelt und so weiter herauszukitzeln, um dann zu wissen, wann wird das alles sein. Jesus aber kennt seine Schüler. Er weiß, es gibt so vieles, was uns davon abbringen möchte, das zu tun, was er gesagt hat. Es liegt uns so, etwas zu tun, etwas herzeigen zu können, etwas in der Hand zu haben, etwas beweisen zu können. Aber wie so oft haben die Jünger nicht zugehört, was Jesus sagte. Er sagte nämlich, dass sie Zeugen sein werden. Und das ist sein Auftrag, seine Mission für seine Nachfolger. In seinem Missionsauftrag steckt Jesus die Grenzen ab. Er teilt seinen Freunden mit, dass es diese alten Grenzen, hier sind wir und dort sind die anderen, nicht mehr geben wird. Seine Leute werden bis ans Ende der Welt gehen. Auch dort ist Gott mit ihnen. Aber, und das scheint mir ganz wichtig, aber auch zu Hause, aber auch im nächsten Bundesland, aber sicher auch noch bis an die Enden der Erde. Er zeigt, dass für ihn geografische, kulturelle, sprachliche, weltanschauliche Grenzen aufgehoben sind. Für ihn ist klar, seine Freunde werden überall kraftvolle Zeugen sein. Unsere Grenzen sind gefallen. Weil wir mit ihm gehen, sind diese Grenzen aufgehoben. Jesus ist unser Grenzensprenger. Unsere menschlichen Grenzen werden mit ihm überschritten, zuerst unsichtbar. Wir haben heute viel über Gebet gehört. Ja? Der Geist Gottes wirkt über diese Grenzen hinweg. Wir sehen es mit unseren Augen nicht, aber er bereitet vor. Der Geist Gottes lässt sich durch keine Hindernisse aufhalten. durch keine Politik, durch keine Störsender, durch keine Mauern, durch keine Zäune, durch keine Lügen, durch keine Tragödien, Korruption, Betrügereien, Krankheiten, Erschöpfungen, was auch immer. Nichts kann Gott selbst, den Geist Gottes, darin hindern, Menschen zu lieben. Wir schauen uns oft Missionare an. Was tun sie? Und wir sehen leicht ihre Verfehlungen, ihre Schwächen. Gut, dann schauen wir uns doch den an, der der Missionar war. Er wurde geschickt vom Himmel auf die Erde. Das war seine Mission. Es war seine Mission, uns Menschen zu seinem Vater zu führen. Und nichts anderes ist unsere Mission heute. Er konnte ein so grandioser Missionar sein, weil er in steter enger Verbindung mit seinem Vater war. Er lebte, was er predigte. Er predigte nicht, was Leute hören wollten, sondern was er in der Kommunikation mit seinem Vater erfahren hat, egal welche Konsequenzen es hatte. Und was tat sich dann? In der Begegnung mit Jesus hören und sehen Menschen, verstehen und erfassen in ihrem Geist die Antworten für ihr Leben. Er schenkt Klarheit auf die Fragen, wer bin ich in diesem ganzen Weltgeschehen? Was mache ich hier auf dieser Erde? Wozu bin ich überhaupt da? Er schenkt ihnen nicht ein bloß intellektuelles Erkennen, sondern Beziehung zu sich selber. Er war eben in dieser engen Verbindung zu seinem Vater. Er lebte, er lehrte und wo er war, war er Gottes Sohn. Wo wir sind, sind wir Gottes Kinder. Dort, wo er war, erkannten Menschen, dass seine Worte Worte des Lebens waren. Da, wo wir sind, sollen die Menschen erkennen, dass das, was wir sagen, Worte des Lebens sind. Er ist der, ich bin, der ich bin. Anders wir Menschen. Wir sind heute anders als gestern und morgen werden wir anders sein als heute. Wir sind oft gesteuert durch Verletzungen aus der Vergangenheit, durch Ängste vor der Zukunft. Wir sind nicht wir. Wir sind so vielen Änderungen unterworfen. Er aber ist, der er ist. Wir kennen uns oft selber nicht, reagieren oft so, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Er aber ist, der er ist. Er ist die Wahrheit, die nicht erst geheilt werden muss, um zu sich zu stehen. Er möchte, dass seine Freunde, dass wir frei von Angst leben können, weil wir Kinder Gottes sind. Jesus fordert uns auf, ihm nachzufolgen, lebenserfüllt zu sein durch die Verbindung mit ihm. Leben für uns heißt, da, wo wir sind, ihm nachzufolgen, auf seiner Erde zu seinen Menschen gehen. Dabei ist Jerusalem nicht wichtiger als Samaria und Samaria nicht wichtiger als die ganze Welt. Übersetzt, dabei ist Wien nicht wichtiger oder unwichtiger als Damaskus, als Afrika, Asien oder sonst wo. Mit seinem Missionsauftrag sagt er uns, wundert euch nicht, wenn euer Lebensweg euch von eurem angestammten Zuhause wegführt. Gott ist nicht bloß in Jerusalem, im Tempel. Erinnert euch doch, was die Schrift sagt. Die Erde ist wie ein Schemel für Gott. Er ist so groß. Er kennt sich aus. Er ist dort, wo ihr seid. Im Alten Testament sagt er mal zu Mose, da wo ihr euren Fuß hinsetzt bei der Eroberung von Israel, dieses Land will ich euch geben. Und nichts anderes sagt er letztlich auch zu seinen Kindern im Neuen Testament. Da, wo ihr seid, da bin ich. Dieses Land will ich euch geben. Hier wird Reich Gottes gebaut. Dort will mein Geist Großes wirken. Ihm geht es also tatsächlich um eine Eroberung. Aber nicht eine Eroberung mit Hilfe von Waffen aus Stahl und Eisen. Seine Eroberung wird eine Eroberung sein durch Menschen, die aus der Kraft und Liebe Gottes geschehen wird. Diese Eroberung wird durchgeführt mit Menschen, die für ihre Mitmenschen nichts sehnlicher sich wünschen, als dass diese ihren besten Freund Jesus kennenlernen. Und dabei werden Ängste überwunden. Die Angst, wir kennen es, glaube ich. Wenn wir jetzt Ängste sammeln, dann können wir die nächste Stunde wahrscheinlich damit verbringen. Die Ängste vor Zurückweisung, die Angst, dass die eigenen Schwächen plötzlich hervorkommen, Angst für dumm, hässlich oder naiv gehalten zu werden, Angst ausgestoßen oder benachteiligt zu werden. Aber Kinder Gottes können sagen, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Leider ging es sich heute nicht mehr aus, aber es ist ein Lied, was mich sehr anspricht, was genau das zum Punkt bringt. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Und jetzt bin ich wie ein Schulmeister. Jetzt bitte ich euch einfach, das mit mir zu sagen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich denke, wir dürfen uns das vorsagen, da wo wir merken, dass die Angst hochkriecht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Manche von euch werden einwenden, dass sie nicht die Gabe der Mission haben. Aber von dieser Missionsgabe lese ich eigentlich nirgendwo. Alle Gaben, alle Begabungen, alle Talente, die wir erhalten haben, sollen eingesetzt werden, um den Auftrag Jesu umzusetzen. Zu Hause oder in der Ferne. Als Schüler oder Pensionisten, als Arme oder Reiche, als Mann oder Frau, als Arbeiter, Unternehmer, als Gesunde oder als Kranke. Der Auftrag gilt allen, seinen Kindern. Onken, der Gründer der deutschen Baptisten, prägte einst den Satz, jeder Baptist ein Missionar. Manch einer mag dann sagen, ja, das wird schon stimmen, ich tue ja eh was. Ich spende für Missionsprojekte und beten tue ich auch für die Mission und für die Missionare. Aber selber Missionar sein, das kann ja wohl nicht jeder. Dann wäre ja keiner mehr zu Hause. Dieses Verständnis hatte ich tatsächlich. Missionar ist, der weggeht. Beten ist gut, spenden ist gut, aber es ist nicht alles. Dies wäre ein verzerrtes Bild von Mission. Hätte Ananias diese Sicht gehabt, vielleicht wäre dann niemals aus Saulus ein Paulus geworden. Ich blätter nochmal zurück zu Ananias. Ananias, ein Mann in Damaskus. Er wohnt dort und er liebt Jesus. Er ist der Mann, zu dem der erblindete Mörder Saulus ging und ihm so half zu glauben. Ananias, der in seiner Heimatstadt Missionar war, der gelernt hatte, auf Gott zu hören und ihm zu vertrauen, der seine Angst vor dem Feind überwand, weil die Liebe Gottes stärker war als seine Angst vor seinem Verfolger. Ananias war ein Missionar, einer, der den Auftrag ausführte. Dort, wo er war, als ein Kind Gottes, das von der Sklaverei der Sünde und der Sklaverei der Angst befreit war, ja, diese Angst überwunden hatte und so auf jemand anderen zugehen konnte, der Lebensvernichter war und ihm vom Lebensschöpfer berichten konnte. Ananias konnte sagen, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Sonntag der Weltmission. Geht mich dieser Auftrag etwas an? Kann ich ihn an andere abgeben? Bete ich? gebe ich? Und bin ich so eng vertraut mit meinem Herrn, dass ich ihm nachfolge? Bin ich Zeuge davon, dass er lebt, in mir lebt? Oder bin ich immer noch Sklave der Angst? Ich bin nicht länger Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. Amen.